SWR 2 Leben.
Eine Ursache für den Zusammenbruch der DDR war die massenhafte Abwanderung von DDR-Bürgern durch Flucht und Ausreise. Weniger bekannt hingegen ist, dass während der 40-jährigen Existenz der DDR auch eine 500.000 Menschen von West nach Ost wechselte. Sie hatten sich verliebt, flohen vor Strafverfolgung oder suchten Arbeit oder ein besseres Leben. Nur eine Minderheit ging diesen Weg aus politischer Überzeugung. Verfluchte Heimkehr, die Irrwege der Ellen Schernikau von Michael Sollorz.
Berlin. Die Kammerspiele des Deutschen Theaters. Ausverkauftes Haus. Gegeben wird die Schönheit von Ost-Berlin. Eine Collage aus Texten entlang der Biografie des jungen Autors Ronald M. Schernikau. Ich habe ihn gekannt. Sein Schicksal ist ein Jahrhundertstoff. Die große Utopie, der Irrsinn der deutschen Teilung, Tragödie und Farce. Er ist früh verglüht. Und seine Mutter? Habe ich mich oft gefragt.
Ohne das Kind wäre ich gar nicht weggegangen. Da hätte ich andere Männer kennengelernt. Und ich hatte tolle Bekanntschaften und ich wäre nicht weggegangen.
Die 30-jährige Magdeburger Unterrichtsschwester will für ihren Sohn den Vater. Der hat die Flucht in den Westen bezahlt und jahrelang gelogen. Nun verschweigt auch sie dem Kind die Wahrheit.
Was für ein Schwachsinn. Was habe ich da gemacht? Anstatt zu sagen, du... Der hat da eine Familie, das habe ich auch nicht gewusst. Und jetzt müssen wir mal sehen, wie wir damit zurechtkommen. Das wäre es gewesen. Ne? Er hat es eben als Kind nicht verkraftet, das ist eben die Scheiße. Er ist krank geworden. Und diesen Prozess habe ich nicht erkannt. Erst als es zu spät war und er dann in der Kinderheilanstalt, so nennt sich das, in Hannover war, weil er aggressiv wurde, und ich das überhaupt nicht deuten konnte und ich mit ihm nicht klarkam. Das hole ich mir immer in Erinnerung. Und ich weiß, dass Ronald dann immer gesagt hat, 2-3 Mal, Mensch, nur lass das doch ruhen und ist doch was aus mir geworden.
Inzwischen ist der Junge berühmt. In Berlin und Leipzig wurden an seinen Wohnhäusern Gedenktafeln angeschraubt. Auf Arte gab es eine Doku bei Aufbau, eine dicke Biografie. Und Ellen, die Mutter, ist gerade 80 geworden. Sie fällt auf, groß und schlank, 1000 feine Falten, dabei ihr jugendlich leichter Gang. Die Republikflucht, das war vor 50 Jahren. Eine Eselei. Sie hat sich danach nicht zurückgewagt.
Ich weiß, dass ich ihm gesagt habe, wir können nicht, weil dann komme ich ins Gefängnis und du kommst ins Heim. Denn wir sind illegal weg oder wie auch immer ich das dem Kind erklärt habe und das geht nicht, da können wir nicht mehr hin.
Sie findet wieder Arbeit in ihrem Beruf, bildet Krankenschwestern aus, in Lehrte bei Hannover, später in Hamburg. Am Anfang besteht sie noch darauf, ich bin nicht aus politischen Gründen weg. Keiner glaubt ihr. Bald spricht sie nicht mehr darüber, aber sie sehnt sich nach Hause. Und so erzieht sie ihr Kind.
Wenn ich von einer Sache überzeugt bin, dann stehe ich dazu, egal was kommt und egal was da jemand gegenredet, dann verleugne ich mich nicht. Und er hat an mir erlebt, dass ich überzeugt war, dass die DDR eine sehr gute Alternative zu dem kapitalistischen System ist, trotz aller Kritik. Ich habe ihm genau gesagt, was mir nicht gefällt. Er wusste, dass ich mal aus der SED austreten wollte, weil mir die Doppelzüngigkeit meiner Kollegen nicht gefallen hat und ich zu meinem Parteisekretär gegangen bin, das habe ich ihm alles erzählt. Und ich habe gesagt, wenn du einen Standpunkt hast und du bist überzeugt, dass der richtig ist, dann sieh auch zu, dass du dabei bleibst. Und du wirst erleben, du wirst Gegner haben. Das wird nicht leicht.
Vor der Wahl Anfang November, die Unterhändler der beiden deutschen Staaten Bar und Kohl den Grundvertrag zwischen der Bundesrepublik und der DDR.
Und als dann in der Tagesschau diese Meldung kam, Reiseerleichterung und Amnestie sozusagen aller Geflüchteten bis jetzt, die sind alle jetzt straffrei, sind ausgebürgert, offiziell, 1972, da war ich einer der Ersten, der durch meine Schwester einen Antrag stellen lassen hat und 4 Wochen später war ich in der DDR zu Besuch.
Dieser Vertrag wird nicht nur geschlossen, weil die Regierungen dies so wollen, sondern weil die Menschen in den beiden Staaten ihn brauchen.
Der sogenannte Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik wird am 21. Dezember 1972 in Ost-Berlin unterzeichnet. Ein Weihnachtsgeschenk für das geteilte Volk. Jetzt könnte Ellen Tschernikau in die DDR zurück.
Ich habe natürlich darüber nachgedacht, jetzt könnten wir zurück. Jetzt werde ich nicht mehr bestraft, wir könnten jetzt zurück. Aber ich habe mich geschämt. Es war mir unangenehm, den Leuten unter die Augen zu kommen. Ich habe meine Schüler im Stich gelassen. Ich habe meinen, heute würde man sagen, Arbeitgeber. Also ich habe meinen Chef enttäuscht. Ich habe die Partei enttäuscht. Ich habe meine Freunde enttäuscht. Ich habe meine Mutter enttäuscht. Ich habe ja niemandem was gesagt. Und es war mir einfach unangenehm. Und das andere war, ich hätte Ronald ja noch mal im Kindesalter aus einer Welt rausreißen müssen, wo er sich nun gerade mal zurechtgefunden hat. Und er ging in die 6. Klasse mit 12 und das wollte ich nicht. Und dann wuchs immer mehr der Gedanke in mir, wenn der mal finanziell nicht mehr abhängig ist von mir, dann gehe ich zurück.
Ronald ist gerade 19, da macht sein erstes Buch Furore. Kleinstadtnovelle. Die Geschichte eines schwulen Gymnasiasten. Streng in der Form, im Anspruch kühn. Erst wenn ich nicht die Umarmung verhindern will, sondern die Welt ändern, werde ich leben können und arbeiten. Der Jungautor zieht zum Studium nach West-Berlin, entdeckt das Nachtleben und schreibt.
Am Telefon hat er mir vorgelesen, das war auch immer schön, was er gerade geschrieben hat. Ich lese dir was vor. Und es ist manchmal eine Stunde gewesen, ja. Und dann rief er mich wieder an und dann sagte, ich habe da was geändert und hast du gerade Zeit? Und ach, ich hatte immer Zeit.
Seit der Sohn Flücke ist, fährt die Mutter erst recht alle Vierteljahre zu Besuch in den Osten. 1985 laden ehemalige Krankenpflegeschülerinnen des Jahrgangs 65 ihre Unterrichtsschwester zu einem Klassentreffen nach Magdeburg ein.
Ich habe eine Atmosphäre erlebt, die so war, wir haben zwar wenig Material, hieß es immer, ihr habt da drüben alles Einmalmaterial, sowas haben wir hier nicht, wir müssen die Spritzen noch auskochen und sterilisieren und wir haben Mangel an manchen Dingen und Medikamente sind teilweise schwer zu besorgen, die kriegen wir aus dem Westen, aber das kriegen wir alles irgendwie hin, das wird schon werden.
Im selben Jahr gibt es auch in Lehrte bei Hannover ein Klassentreffen.
Und da war eine völlig andere Stimmung. Da war nur noch eine Handvoll im Beruf. Die meisten hatten die Nase so voll, dass sie sich anderweitig orientiert haben, studiert haben oder irgendwie ausgestiegen sind aus dem Beruf, weil sie die Situation nicht ausgehalten haben, Personalknappheit. Die waren irgendwie alle fertig. Und der Tenor war, ja, ich wohne jetzt hier in der kleinen Stadt und ich habe jetzt den Beruf und der ist ja auch schön. Aber irgendwie, ach Mensch, man freut sich irgendwie schon aufs Rentenalter und ach, es ist, ach, hör auf.
Unterdessen hockt der Sohn in einem nasskalten Westberliner Parterre, ringt um Texte, die kein Verlag druckt und träumt von einem sinnvollen Leben. 1987 gelingt ihm ein unerhörter Coup. Als erster Westberliner wird er am Institut für Literatur Johannes R. Becher zugelassen. In Leipzig. Jetzt erlebt er Tag für Tag die Wirklichkeit der DDR und hält sie unbeirrt für den besseren Ort.
Da hat er mich von Leipzig aus in Hamburg besucht, wo ich damals gearbeitet habe. Und da hat er gesagt, du, ich muss dir sagen, ich habe die Staatsbürgerschaft DDR beantragt. Und er hat gesagt, du, ich muss dir sagen, ich auch. Meine Kollegen, als ich denen sagte, dass ich in die DDR zurückgehe, die haben mich groß angeguckt. Was jetzt, wo alles im Umbruch ist, da war schon Ungarn, da war schon Prag, die waren völlig, was willst du da jetzt? Geht doch alles den Bach runter. Ich habe gesagt, ich habe da nicht dran geglaubt. Ich habe gesagt, nee, ich möchte gern dabei sein. Ich habe an die sozialistische Idee geglaubt und war eben der Meinung, man kann da noch was retten. Und ich habe mich überall verabschiedet, in meinen Klassen und auch vom Lehrerkollegium. Mit dem Satz, ich habe 23 Jahre versucht, eine BRD-Bürgerin zu werden. Es ist mir nicht gelungen, ich gehe nach Hause. Es gab Leute, die sich nicht am Abschiedsgeschenk beteiligt haben. Logisch. Also ich weiß, in der einen Klasse, da haben sie alle geklatscht, als ich das gesagt habe. Ja, Luftlinie von hier, vielleicht 500, 600 Meter, ist das Krankenhaus, in dem ich damals gearbeitet habe. Und dies hier, wo wir jetzt sind, waren alles Gärten.
Magdeburg, ein schlichter Plattenbau aus den 80ern. Ellen liebt ihren kleinen Balkon. Es ist noch die Wohnung, die ihr damals zugewiesen wurde.
Meine Rückkehr wurde ja ein Jahr vorher vorbereitet, durch mich und durch die Ausländerbehörde. Und dann haben sie mir natürlich auch eine Wohnung zugewiesen. Und ich kriege den Schein in die Hand und komme hier rein in die Wohnung, in der ich auch jetzt noch wohne, und sehe, ich habe zwei Zimmer. Ich wusste doch aber, dass mir nur eine Einraumwohnung zusteht. Als DDR-Bürgerin, als alleinlebende Person. Und war völlig überrascht. Und dann sitzen da auch noch in einer ziemlich kahlen Wohnung Leute auf gepackten Koffern. Und dann stellt sich raus, die hatten einen Ausreiseantrag gestellt. Und als die hörten, dass ich aus Hamburg komme, also das war eine Situation, wir haben einander nicht verstanden. Die wollten ausreisen und ich komme da an.
Berliner aus dem Ost- und Westteil der Stadt erklettern die Mauer. Volksfeststimmung beim Wiedersehen am Brandenburger Tor. In der Nacht war es geöffnet worden.
28 Jahre lang.
Und als die Grenze aufging und ich 4 Wochen vorher zurückgekommen bin, da konnten die Leute nichts mit anfangen. Und dann habe ich mich zurückgezogen. Ich habe ja fast einen Nervenzusammenbruch immer wieder gehabt. Ich war so kaputt, dass man mich zur Kur geschickt hat. Ich war völlig fertig.
Sie macht sich nicht beliebt, wenn sie ausspricht, was sie kommen sieht. Hohe Mieten, Entlassungen. Cassandra nervt.
Ich musste schweigen lernen, als ich zurückkam. Ist doch klar, dass sie das nicht geglaubt haben. Die haben jahrelang da gearbeitet. Das konnten die sich gar nicht vorstellen. Es ist mir zum Beispiel passiert, dass ich morgens zum Dienst komme und die Kollegen sind, ist niemand da. Und dann hörte ich Stimmen aus einem Raum, mache die Tür auf. Da haben die eine Besprechung ohne mich. Und ich habe dann aber sofort gespürt, sie fühlten sich wie ertappt. Und ich wusste, die sprechen darüber, wie es drüben war, in Braunschweig war und wie es in Hannover war. Und sie wussten ja, woher ich komme und was ich für eine Einstellung habe. Und ich war ziemlich verletzt, dass ich so außen vor war. Aber ich habe es auch parallel gleich sofort verstanden, dass die unter sich sein müssen. Aber ich muss dazu sagen, einige von denen, die ich Jahre später auf der Straße wieder getroffen habe, haben mir gesagt, Ellen, jetzt weiß ich, was du damals gemeint hast.
Auch der Sohn haut ab aus dem Westen. Im Spätsommer 89, auf dem Höhepunkt der Ausreisewelle, zieht er nach Ost-Berlin. Der Übersiedler bekommt Arbeit als Lektor und eine Neubauwohnung am Stadtrand. Er beendet Legende, ein Mammutwerk, das all sein Ungedrucktes aufnimmt. Er ahnt, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Und diesmal ist er es, der die Wahrheit verschweigt.
Ja. Und ich habe später nach seinem Tod Legende gelesen, was er ja 4 Wochen vor seinem Tod fertig gemacht hat. Und da habe ich einen Satz gefunden, von dem ich glaube oder mir einfach einbilde, dass er den für mich geschrieben hat. Und der Satz heißt, man soll den Schmerz nicht teilen. Mitgeteilter Schmerz schmerzt umso mehr. Und das beruhigt mich einfach, weil ich war natürlich auch wütend und enttäuscht und traurig, dass ich von nichts was wusste. Und am Telefon erfahren habe, dass er gestorben ist. Ich hatte ein bestimmtes Medikament im Auge, im Sinn, und habe das einem befreundeten Arzt erzählt. Wenn ich das hätte, das und das, würde ich es tun. Und da hat er gesagt, das besorge ich dir. Und in dem Moment habe ich gestutzt und wusste, dass ich eigentlich gar nicht will. Ich war nur manchmal so am Ende, ich verliere erst meinen Sohn und dann auch noch mein Land. Also das war in Zeiten für mich nicht aushaltbar. Was soll ich dann noch?
Ein Friedhof in Berlin. 1960 bis 91 steht auf dem Grabstein. Die Nachbarn sind alle so viel älter. Ellen trifft sich mit Thomas, dem Lebensgefährten ihres Sohnes.
Ja, und irgendwie habe ich mich dann ja gefreut, dass es Menschen gibt, die dafür sorgen, dass seine Bücher veröffentlicht werden und dass die Suche nach einem Platz in der Akademie der Künste. Und das waren alles so Sachen, wo ich dachte, das will ich alles noch erleben.
Ja, Thomas, dann rufe ich da nur an, wie schon besprochen. Die sollen sich eine schöne weiße Rose ausdenken.
Ja, nein, ja, genau.
Und die setzen.
Thomas. Beharrlich arbeitet er an der Unsterblichkeit seines Freundes, bringt den Nachlass in der Akademie der Künste unter, betreut als Herausgeber die Werkausgabe. Er ist der Spiritus Rector der Schernikau Namenspflege, während Mutter Ellen die meisten Auftritte absolviert. Bandito Rosso, eine letzte Kneipe mit Hausbesetzerscham in der durchsanierten Mitte Ostberlins. Schernikaus Blick auf die DDR heißt der Abend. Die meisten Zuhörer sind kaum 30 und haben die Teilung nicht mehr erlebt.
Diese Reduzierung der DDR auf Stasi, Plattenbau, gab ja nichts. Nicht reisen können, das sind so die Sachen, die immer kommen. Die lasse ich mir nicht gefallen. Wir haben ein Leben gehabt mit Einschränkungen, aber wir haben gelebt.
Um die Interpretation der Vergangenheit wird hart gekämpft. Sozialismus auf deutschem Boden, muss eine Wiederkehr verhindert werden oder taugt er für die Zukunft? Ellen Schernikau liest aus einem frechen Essay ihres Sohnes, entstanden während des Studiums in Leipzig, Die Tage in L. Darüber, dass die DDR und die BRD sich niemals verständigen können, geschweige mittels ihrer Literatur.
Meine 200 Jahre alte Nachbarin in Leipzig klingelt. Ich soll ihren Fernseher neu einstellen. Sie hat alle Knöpfe verdreht. Und in einer Viertelstunde fängt doch die Schwarzwaldklinik an. Das ist das, was heute die Arztserien sind. Ja, ich hocke mich vor den Apparat. Ich drehe, es erscheinen die Westnachrichten. Politiker sprechen, Bilder erscheinen von unvorstellbaren Katastrophen. Grundsatzurteile über den Stillstand, widersprechen Politiker. Und meine 200 Jahre alte Nachbarin legt ihre Hand auf meinen Arm und flüstert, alles Verrückte.
Dass einer als Schwuler und Autor anscheinend jede Freiheit genießt und trotzdem rüber will in die DDR, die Sie nur vom Hörensagen kennen, fesselt die Zuhörer.
Und er wusste genau, dass er nicht veröffentlicht wird. Das muss man sich mal vorstellen. Er will Schreiber sein, er will Schriftsteller sein und weiß genau, er wird da nicht veröffentlicht. Und da finde ich, Peter Hax hat mal so ein tolles Wort gesagt. Er hat mal gesagt, ich beiße doch lieber in einen sauren Apfel als in einen faulen. Das war jetzt nicht töte. Der Karton war voll, es hat alles die Akademie mitgenommen. 180 Fotos haben die mitgenommen. Einiges ist digitalisiert.
Magdeburg. Ein Karton mit alten Fotos. Mit ihren 80 Jahren hat Ellen angefangen, Sachen wegzugeben. Fotos, Bücher, CDs.
Das war damals 81 im Spiegel. Da war Ronald sehr stolz drauf, dass er im Spiegel vorkommt. Mit einer Rezension, überraschend gut, zur Kleinstadtnovelle. Dieses Foto ist 4 Wochen vor seinem Tod entstanden. Da war er mit Thomas, ich glaube, in die Dolomiten. Und dieses Foto geht noch.
Der Tote hat es weit gebracht. Seine Gegenläufigkeit ist attraktiv. Die Schwulenbewegung, die Linke, alle brauchen Ikonen. Und auch literarische Kreise werden wieder aufmerksam. Symposien beugen sich über sein Werk, Schauspieler treten mit Texten auf. Wie seine Mutter, schon so oft.
Also ich habe ja Seiten an ihm kennengelernt, von denen ich ja keine Ahnung hatte. Ich habe nicht gewusst, was er da alles im Kopf hatte. Manche Sachen habe ich vielfach gelesen und ich habe so viel gelernt dabei. Das hat mich ihm sehr nahe gebracht, ja. So nahe, dass es schon manchmal weh tut, dass ich ihm das nicht sagen kann.
6 Wochen vor seinem Tod gibt Ronald M. Tschernikau der Dokumentaristin Erika Runge ein langes Radiointerview.
Der Zusammenbruch der DDR, so schmerzhaft er für mich war, ist das schmerzhafteste Ereignis in meinem bewussten Erwachsenenleben. Er hat nichts an meiner Haltung ändern können. Nur weil jemand verliert, muss ich mich nicht von ihm lösen. Für mich hat der Zusammenbruch der DDR nichts geändert daran, dass ich die DDR liebe. Man kann auch etwas lieben, das es nicht gibt.
Verfluchte Heimkehr. Am Anfang schien der Titel zu passen. Aber stimmt er noch?
Nein, niemals. Ich habe nur verflucht, dass ich es nicht eher gemacht habe. Ich habe verflucht die Situation, dass das passiert ist, dass wir es vergeigt haben einfach, dass wir es nicht geschafft haben, diese Möglichkeit richtig auszuschöpfen, dass wir versagt haben. Das verfluche ich heute noch. Nur ist genug.
Am Ende unseres langen Magdeburger Tages sitzen wir noch einmal auf dem Balkon. Ellen hat frische Brötchen geschmiert.
Es ist so schade, wenn ich mich mit Gleichaltrigen treffe, die nur an ihre Rezepte denken und an ihre Krankheiten. Es ist so erbärmlich. Ich bin froh, dass ich nicht so bin. Ja, ich kann sagen, mein kleines Leben ist wieder in Ordnung.
Ich habe gesagt, der Papi, der ist in einem ganz anderen Land und da ist eine Grenze und da können wir nicht hin. Warum nicht?
Berlin, Kammerspiele des Deutschen Theaters. Die Schönheit von Ost-Berlin. Nur 4 oder 5 Aufführungen waren vorgesehen, doch es lief so gut, da wurden es 24. Und diese letzte hat es in sich.
Lieber Gott, sag mir, was ich getan habe. Ich bin Irene Binz, ich muss nach Hause. Zurück, das geht ja alles nicht. Und Sonja und das Kind.
Die Darstellerin der Mutter ist erkrankt. Da hat das Theater Ellen gefragt. Jetzt spielt sie sich selbst.
Du saßt auf meinem Schoß und ich habe versucht, es dir zu erklären. Der Sozialismus ist ein Leben, das wir haben wollen. Da gibt es keine Armen, jeder hat zu essen, jeder kann viel lernen und keiner da, der einen quält. Und Sozialismus fandst du denn auch gut?
Ich habe live umarmt, nur das. Die Umarmung der Welt blieb nicht aus. Ich werde mich nicht mehr von Leuten umhauen lassen, die ihre Geschichte haben, wie ich. Ich werde zu lieben versuchen, immer wieder. Ich werde nicht mehr versuchen, den Umarmungen zu entfliehen. Ich lebe in den Umarmungen. Ich will es.
Der tote Held wird nach hinten geschafft. Ellen Tschernikau bleibt allein auf der Bühne. Sie richtet das verlassene Sterbebett ihres Sohnes. Der Saal hält den Atem an.
Ich habe Ronald mal beobachtet. Da war er also in der Krippe. Und das heißt, also er muss so zwischen 2 und 3 gewesen sein. Und er hilft einem Kind hoch, was hingefallen ist. Beugt sich runter und klopft es ab und streichelt ihn. Und das war so ein schönes Bild. Das werde ich nie vergessen.
Verfluchte Heimkehr. Die Irrwege der Ellen Tschernikau. Von Michael Sollotz. Sie hörten die Wiederholung einer Sendung aus dem Jahr 2012.